Hallo und schön, dass du da bist zur 11. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Kira Schimmer. Sie hat ihren Master of Science der Humanernährung an der Universität in Bonn gemacht und arbeitet heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Referentin in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Tissot. In dieser Folge geht es um das Thema Eisen. Was ist Eisen? Wofür braucht unser Körper Eisen? Was sind Risikogruppen für einen Eisenmangel? Und worauf sollte ich achten, wenn ich ein Nahrungsergänzungsmittel mit Eisen zu mir nehmen möchte? Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kira und schön, dass du mit mir heute die 11. Podcast-Folge aufnimmst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, hallo Leonie, danke, mir geht's super. Hier strahlt sogar gerade ein bisschen die Sonne durchs Fenster. Der goldene Herbst ist endlich da und ich freue mich auf unsere Podcast-Folge.
Das freut mich. Ich freue mich auch total und bei mir scheint auch die Sonne ins Fenster und der blaue Himmel ist draußen zu sehen und ja. Ich liebe auch den Herbst. Ich freue mich, dass er da ist und hoffe, dass er auch so schön golden bleibt. Genau. Und ich habe vorhin unseren Zuhörern auch schon erzählt, worum es heute gehen soll. Und ja, würde dann direkt auch mal mit der ersten Frage starten. Und zwar würde ich gern von dir wissen, was ist denn überhaupt Eisen?
Ja, Eisen gehört zu den Metallen und es ist eins der auch am häufigsten verbreiteten Elemente auf unserer Erde, also zum Beispiel in der Erdkruste. Und ja, deswegen ich mich auch so freue, dass wir heute über das Thema sprechen. Es ist ein, ja, für uns gerade als Frauen ein lebenswichtiges und sogar essentielles Spurenelement.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und vor allem, dass es eben auch lebenswichtig ist. Und du hast auch gerade schon Frauen angesprochen. Das kenne ich natürlich auch und habe mich auch schon öfters mal damit beschäftigt, wofür Eisen auch überhaupt gut ist oder wofür unser Körper das überhaupt braucht. Aber vielleicht kannst du noch mal genau im Detail ein bisschen erklären, wofür wir das Spurenelement denn überhaupt brauchen.
Ja, gerne. Also Eisen ist für uns in vielen Bereichen sehr wichtig. Und zum einen ist es essentiell für unsere Blutbildung. Eisen ist nämlich ein Baustein für unsere roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten, da es ein Bestandteil des Hämoglobins ist. Das Hämoglobin, das ist der rote Blutfarbstoff. Also das Eisen gibt unserem Blut auch die rote Farbe. Und dieses Hämoglobin, das bindet Sauerstoff. Und dadurch ist Eisen so wichtig für uns, weil es für den Sauerstofftransport in unserem Körper essentiell ist. Das heißt, es trägt zur Blutbildung, aber auch zum Sauerstofftransport bei. Und fehlt unserem Körper Eisen im Blut, dann fehlt den Zellen Sauerstoff und damit auch die Zellenergie. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, denn Eisen ist auch für unsere Energiegewinnung sehr, sehr wichtig. Und zwar die Energiegewinnung in unseren Mitochondrien, also den kleinen Kraftzellen unserer Zelle. Da Eisen in allen Komplexen der Atmungskette wichtig ist, damit dort Elektronen transportiert werden. Für alle, denen das jetzt vielleicht zu detailliert ist, das bedeutet einfach, dass 90% unserer Energie aus den Mitochondrien kommt. Und wenn wir die nicht haben, also wenn wir zu wenig Eisen haben, um diese Energiegewinnung in den Mitochondrien optimal ablaufen zu lassen, dann fühlen wir uns zum Beispiel müde. Ja, eine weitere Funktion von Eisen ist auch, dass es unser Nervensystem unterstützt und zum Beispiel in der Synthese von bestimmten Neurotransmittern wichtig ist. Also zum Beispiel auch von Serotonin und Dopamin, die hat man vielleicht schon mal gehört. Es ist aber auch wichtig für unsere Muskeln und auch unser Immunsystem hängt von Eisen ab. Das kennt man vielleicht auch, wenn man einen Eisenmangel hat, dann kann auch die Immunfunktion sehr eingeschränkt sein. Ja, und vielleicht noch abschließend, Eisen ist auch wichtig für unsere Gefäße, damit die gesund bleiben, also für unsere Endothelfunktion. Auch da übernimmt es wichtige Funktionen. Also es ist wirklich ein sehr wichtiges Element für uns, wo man schon merkt, dass es wichtig ist, davon genug über die Nahrung aufzunehmen.
Das sind ja auf jeden Fall viele Aufgaben, die da das Eisen übernimmt. Mit Blut in Verbindung kannte ich es auch schon, wie du vorhin auch das Thema Frauen schon angesprochen hast. Und da kommen wir ja auch nochmal zu. Aber der Rest war jetzt auch ganz neu für mich. Und das ist ja wirklich Wahnsinn. Da braucht unser Körper ja wirklich für viele Vorgänge unserem Körper das Spurenelement Eisen. Und ja, dann ist es ja auch wichtig, dass wir genügend wahrscheinlich davon in unserem Körper haben. Du hast vorhin das Thema Frauen schon angesprochen und da geht es ja auch mal so ein bisschen um die Periode, um die Menstruation. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was sind denn so Risikogruppen für einen Eisenmangel? Also wer ist denn schneller mal davon betroffen oder sollte Acht geben oder könnte davon betroffen sein?
Ja, genau, das ist richtig, dass Frauen, also Frauen vor allem im gebärfähigen Alter häufig eine Risikogruppe für Eisenmangel darstellt, weil diese eben durch eine regelmäßige Monatsblutung oder vielleicht auch eine besonders starke Menstruation hier einen besonderen Eisenverlust haben, der auch mehr ist als bei Männern dann zum Beispiel. Eine weitere Risikogruppe sind aber auch schwangere und stillende Frauen, weil diese einen gesteigerten Bedarf an Eisen haben, weil natürlich das kleine Neugeborene im Körper heranwächst und hierfür auch Eisen sehr wichtig ist. Ja, wer auch noch von Eisenmangel häufig betroffen ist, sind Leistungssportler oder auch Vegetarier und Veganer. Und vielleicht kennt man das auch, wenn man zur Blutspende geht. Da wird am Anfang auch immer einmal gemessen, ob man vielleicht schon einen Eisenmangel hat. Sonst darf man gar nicht Blut spenden. Also auch nach der Blutspende verliert man viel Eisen. Das heißt, auch das sind Personengruppen, also die häufigen Blutspender, die häufig hier Probleme bekommen können oder zumindest ein erhöhtes Risiko dafür haben. Wer auch von Eisenmangel betroffen sein kann, das sind chronisch Kranke. Insbesondere auch Personen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also zum Beispiel Zöliakie oder Colitis ulcerosa, aber auch viele weitere, weil dort Eisen nicht mehr gut aus dem Darm aufgenommen werden kann und es zur Malabsorption kommt. Auch nach Operationen oder ja, bei Kindern im Wachstum kann Eisen kritisch sein, aber auch bei Babys, die nicht gestillt werden. Hier sollte man vor allem als Elternteil darauf achten, dass wenn Stille nicht möglich ist, dass man da eine Muttermilchersatznahrung wählt, die auch wirklich genug Eisen enthält. Und auch bei Personen mit stillen Entzündungen ist Eisen eine Thematik. Ja, und ich möchte auch noch mal kurz darauf eingehen. Für viele ist Eisenmangel ein bekanntes Problem, aber vielleicht ist einem gar nicht so bewusst, wie viele Menschen doch davon auch betroffen sind. Und Eisenmangel kann in verschiedenen Stufen aufkommen und die schwerste Stufe ist die Anämie. Und Anämie kann viele Ursachen haben, zum Beispiel auch Vitamin B12-Mangel, aber der häufigste Grund für eine Anämie ist eben ein Eisenmangel. Und bei dieser Anämie können dann unsere roten Blutkörperchen nicht mehr ausreichend gebildet werden. Und wenn man sich jetzt die Daten anschaut von der World Health Organization, also von der WHO, dann schätzen die, dass 40% der weltweit schwangeren Frauen eine Anämie haben. Und das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Also fast schon die Hälfte der Frauen haben wirklich eine Anämie, was verheerende Folgen hat. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist auf die Welt bezogen. Man weiß, dass in vielen Entwicklungsländern zu wenig Eisen in der Nahrung oder durch andere Einflussfaktoren einfach der Eisenmangel viel höher ist. Ja, das stimmt. Aber wenn man sich jetzt die Daten für Deutschland von der WHO anschaut, dann ist das schon auch erschreckend. Also wenn man jetzt für 2019 die Daten anschaut, dann ist zwar das Risiko für Eisenmangel in Entwicklungsländern viel, viel höher. Aber in Deutschland sind immerhin auch 12% der Frauen im gebärfähigen Alter von einer Anämie betroffen und sogar 17% der Schwangeren und auch 15% der Kinder unter 5 Jahren haben eine Anämie. Und was hier auch noch wichtig ist zu verstehen, also wenn wir jetzt von diesen, ich sag mal, 10-20% Anämie ausgehen, dann ist das ja nur die Anämie, also die schwerste Form eines Eisenmangels. Da sind noch nicht die Personen mit einbegriffen, die vielleicht einen leichteren Eisenmangel haben. Und diese Zahlen, muss ich sagen, finde ich schon beachtlich. Also es ist wirklich ein Thema, was uns auch in Deutschland betrifft.
Ja, absolut. Also das Ganze auch mal in Zahlen zu sehen, ist wirklich interessant. Und da hast du auch recht, dass es eben dann nur die schwerste Form ist, die Anämie. Und es gibt ja dann auch eine leichtere Form noch, die du uns vielleicht jetzt auch gleich mal erklären kannst, was es da für Unterschiede gibt. Also das ist schon wirklich erschreckend, dass so viele Menschen davon betroffen sind und ja, viele es auch einfach gar nicht wissen. Und ich glaube, wie du auch schon anfangs gesagt hast, dass viele gar nicht wissen, wofür wir überhaupt Eisen brauchen und wie wichtig das Element einfach auch für unseren Körper ist. Und dass man nicht sagen kann, okay, ja, ich habe jetzt ein bisschen Eisenmangel und es ist schon nicht so schlimm, sondern ja, wir brauchen es ja für wirklich viele Dinge in unserem Körper und deswegen sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir da gut mit versorgt sind. Und deswegen finde ich super, dass du da auch den Hinweis gibst, wie da auch die Zahlen auf der Welt und auch vor allem in Europa und in Deutschland sind. Und genau, du hast das schon angesprochen, die Abstufung von Eisenmangel, beziehungsweise wir haben gerade über die Eisenmangelanämie gesprochen. Und vielleicht kannst du uns jetzt einmal den Unterschied zwischen einem Eisenmangel und einer Eisenmangelanämie genauer erklären.
Ja, gerne. Also, wie schon gesagt, bei der Anämie gibt es verschiedene Ursachen, aber hier möchte ich jetzt vor allem auf die Eisenmangelanämie eingehen. Und wenn wir von einem Eisenmangel generell sprechen, dann wird häufig unterteilt in drei verschiedene Stadien. Zuerst gibt es die erste Stufe des Mangels. Das nennt man auch prälatenten Eisenmangel oder auch Speichereisenmangel. Das bedeutet, in unserem Körper haben wir Eisenspeicher und wenn die sinken, dann sinkt auch der sogenannte Ferritinwert. Das ist unser Speichereisenwert. Und das ist so, dass dann eben die Speicher von unserem Eisen entleert werden, aber wir dennoch noch genug Eisen zur Verfügung haben, um unsere roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten, zu bilden. Hier ist also noch die Blutbildung in Ordnung, aber wir haben auch hier schon funktionelle Beschwerden wie zum Beispiel Müdigkeit oder Leistungsschwäche. Im zweiten Stadium, das nennt man dann auch den funktionellen Eisenmangel, da kommt es dann schon zu einer gestörten Bildung roter Blutkörperchen. Das heißt, dass hier schon die Körperzellen nicht mehr mit ausreichend Eisen versorgt werden können und dadurch auch nicht mit genug Sauerstoff im Endeffekt versorgt werden können. Und in diesem Stadium kann man wirklich schon von einer Erkrankung sprechen. Hier ist aber wichtig zu verstehen, beim Arzt wird häufig dann der Hämoglobinwert bestimmt und dann wird gesagt, ja, es ist noch alles in Ordnung. Der Hämoglobinwert ist noch in Ordnung. Das Problem ist nur, dass in diesen zwei Stadien, 1 und 2, der Hämoglobinwert noch im Normbereich liegt. Kritisch wird das erst, wenn wir wirklich eine ausgeprägte Eisenmangelanämie haben, also einen wirklich manifesten Eisenmangel. Das ist die schwerste Form des Eisenmangels. Und hier haben wir wirklich eine Störung des gesamten blutbildenden Systems. Das ist dann so ausgeprägt, dass nicht nur die Ferritinwerte, also das Speichereisen, sinkt, sondern dass diese schon vollständig entleert sind und dadurch dann auch das Hämoglobin, also unser Eisen im Blut, unter die Normwerte absinkt. Das ist wirklich dann schon eine sehr, sehr schwere Form, die definitiv behandlungsbedürftig ist. Was man vielleicht in dem Zusammenhang auch noch erwähnen kann, ist, dass, was häufig nicht so bekannt ist, ist, dass Entzündungen auch eine sehr große Rolle spielen bei Eisenmangel. Und das liegt daran, dass wir Eisen, wie gesagt, für uns brauchen, aber auch Bakterien und Parasiten und Viren, die brauchen Eisen für ihre Vermehrung. Und das Problem ist, dass unser Körper dann Eisen limitiert als Immunstrategie, damit diese Bakterien und Viren beim Infekt nicht mehr wachsen können. Also wenn wir einen Infekt haben, eine akute Entzündung, dann stellt der Körper das Eisen nicht mehr zur Verfügung, um dieses Wachstum von Krankheitserregern einzudämmen. Das passiert auch so, dass die Leber ein bestimmtes Protein bildet und das nennt sich Hepzidin. Und das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, aber dieses Hepzidin, das blockiert im Endeffekt einen Transporter für Eisen und dadurch kann Eisen zwar im Darm aufgenommen werden, aber kann von da aus nicht mehr ins Blut gelangen, da es nicht mehr aus den Körperzellen ausgeschleust werden kann. Und dadurch haben wir vielleicht genug Eisen im Körper bei einer Entzündung, aber nicht an den richtigen Stellen, also nicht im Blut, da wo wir es brauchen. Und das ist bei akuten Entzündungen sehr, sehr sinnvoll, aber bei chronisch stillen Entzündungen, die viele von uns in Deutschland auch betreffen, ein Problem. Vielleicht noch auch als Hintergrundinfo, das ist auch ein sehr großes Problem, zum Beispiel in Regionen, wo Parasiten oder bestimmte Krankheitserreger sehr stark verbreitet sind. Also zum Beispiel in Regionen der Welt, wo Malaria sehr verbreitet ist, ist gleichzeitig häufig auch ein Eisenmangel sehr verbreitet. Wenn man jetzt aber sagt, ja okay, dann können wir ja einfach allen Personen, die hier einen Eisenmangel haben, Eisensupplemente geben, dann ist das aber sehr kritisch zu sehen, weil die Personen dann auch möglicherweise ein erhöhtes Malaria-Risiko haben, weil die Erreger dann auch das Eisen nutzen können. Wir haben jetzt zum Glück hier bei uns keinen Malaria, aber das kann man vielleicht auch für sich diese Info nutzen, dass man dadurch weiß, dass man bei einer Infektion, also wenn wir jetzt eine Grippe oder Ähnliches haben, dass man dann nicht währenddessen Eisen supplementiert, weil man dadurch die Infektion vielleicht noch ein bisschen weiter anheizt.
Ja, das war auf jeden Fall ein ganz spannender Aspekt, der auch sehr interessant ist, finde ich. Also ja, dass man das, wie du schon sagst, im Hinterkopf mal behält und dass es eben auch mit stillen Entzündungen da eben auch einen Zusammenhang hat. Und auch das mit den Malaria-Regionen finde ich super spannend und auch total neu natürlich für mich und habe ich auch so noch gar nicht gehört. Du hast angesprochen, dass man den Eisenwert ja, also dass man, der wird dann beim Arzt ja gemessen und beziehungsweise der Ferritinwert. Und kann ich denn, ich sag mal, wenn ich jetzt eins der Stadien habe, also vielleicht habe ich eher einen leichteren Eisenmangel, vielleicht habe ich dann auch schon eine Eisenmangelanämie, könnte ich aber denn merken, dass ich einen Eisenmangel selbst habe oder kann ich das wirklich erst merken, wenn ich beim Arzt mir das messen lasse und finde ich das dann erst heraus? Also gibt es Symptome, die irgendwie auf einen Eisenmangel hindeuten?
Ja, es gibt sehr viele Symptome. Die sind leider oft sehr unspezifisch. Das heißt, es ist schon immer besser zu messen beim Arzt. Oder es gibt mittlerweile auch so Tests für zu Hause, die man im Internet bestellen kann. Aber woran man es auf jeden Fall merken kann, ist, wenn man sehr häufig müde ist oder wenig Kraft hat. Ein Eisenmangel kann auch die Konzentration beeinträchtigen. Es kann zu häufigen Kopfschmerzen führen. Es kann zu Schlafstörungen kommen. Auch ein schneller Herzschlag kann ein Indiz sein. Oder auch, wenn man sehr reizbar ist. Vielleicht auch, das kennt man auch häufig, dieses Restless Leg Syndrome. Also wenn man im Bett liegt und eigentlich schlafen möchte und die Beine aber so ganz unruhig sind. Das kann auch auf einen Eisenmangel hindeuten. Auch wenn man beim Sport merkt, man ist irgendwie nicht mehr so belastbar. Man kann nicht so viel Leistung abrufen. Oder auch, wenn man sehr viel Haarausfall hat. Also Haarausfall kann viele Ursachen haben, aber auch das kann ein Hinweis sein oder auch brüchige Nägel oder schlechte Haut. Und auch im Mund sieht man das manchmal, wenn man dann so eingerissene Mundwinkel häufig hat oder Aften im Mund, so kleine Entzündungen im Mund. Auch das kann ein Symptom von Eisenmangel ebenfalls sein. Und Personen, die wirklich einen starken Eisenmangel haben, die sind doch oft blass oder haben dann sogar schon eine erhöhte Anfälligkeit für Infekte. Also wenn man wirklich sehr häufig krank ist, auch dann sollte man vielleicht das Ganze mal abklären lassen. Also es ist wirklich sehr vielschichtig, das Ganze. Und man kann jetzt nicht sagen, okay, wenn das eine Symptom da ist, dann hat man auf jeden Fall einen Eisenmangel. Aber wenn etwas davon auftritt oder vielleicht auch verstärkt auftritt, dann sollte man das mal abklären lassen beim Arzt.
Ja, du hast gerade auch schon gesagt, das sind sehr, sehr viele Symptome, die auf einen Eisenmangel hindeuten können. Und ich sag mal, jetzt auch nicht sehr spezifische, dass man jetzt sagen kann, okay, ich habe das jetzt und deswegen habe ich einen Eisenmangel und supplementiere oder achte darauf, dass ich meine Zufuhr an Eisen erhöhe. Also ist es schon natürlich eher schwierig zu erkennen, selbst ob ich einen Eisenmangel habe. Und du hast auch schon gesagt, dass man eben das beim Arzt abklären lassen sollte, wenn man es vermutet. Oder vielleicht kann man es auch mal so machen, wenn ich eben denke, ich gehöre jetzt zu der Risikogruppe, ich habe das jetzt gehört und vielleicht trifft einiges da auf mich zu. Wie wird dann denn da ein Eisenmangel festgestellt?
Beim Arzt werden meistens mehrere Parameter, also wenn wirklich ein Verdacht auf Eisenmangel da ist, können mehrere Parameter gemessen werden. Und das häufigste oder das bekannteste dieser Parameter, das ist das Hämoglobin. Über das Hämoglobin haben wir auch eben schon mal gesprochen. Das Eisen ist nämlich Teil des Hämoglobins, also des roten Blutfarbstoffes. Und dieser ist Bestandteil unserer roten Blutkörperchen. Und es ist dadurch eben sehr wichtiger Bestandteil von unserem Blut. Dieser Parameter zeigt uns im Endeffekt, wie viel Eisen aktuell im Blut ist. Aber was man hier beachten muss, ist, dass dieser Wert nicht aussagt, wie unsere Eisenspeicher gefüllt sind. Das heißt, wir wissen dann, so und so viel Eisen ist gerade in unserem Blut, das ist in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung. Aber der Hämoglobinwert, der sinkt erst, wenn die Eisenspeicher vollständig leer sind. Das heißt, erst in einem Mangelstadium 3, also wirklich einer Eisenmangelanämie. Wenn alle Speicher komplett entleert sind, dann sinkt auch unser Blut-Eisenwert. Das ist nämlich so, dass der Körper immer versucht, alles so aufrecht zu erhalten, solange es geht. Das heißt, er nimmt das Eisen, was er hat, aus dem Speicher raus, verteilt es im Blut. Aber wenn dann der Eisenspeicher leer ist, dann erst sieht man dann auch im Blut, dass da ein Mangel ist. Dann gibt es noch den Wert, das Ferritin. Das ist die Speicherform des Eisens. Das heißt, daran sehen wir, ob unsere Eisenspeicher im Körper auch gefüllt sind. Und wenn die Werte sehr tief sind, dann haben wir wahrscheinlich einen Eisenmangel. Das heißt, hier können wir nicht nur die Eisenmangelanämie sichtbar machen, sondern auch schon frühere Stadien des Eisenmangels. Das Problem bei diesem Wert ist nur, eigentlich haben alle Werte immer eine Einschränkung. Bei diesem Wert ist die Einschränkung, dass wenn wir gleichzeitig eine Entzündung im Körper haben, das kann akut sein bei einer Infektion, das kann aber auch eine chronisch stille Entzündung sein oder bei einer Tumorerkrankung zum Beispiel, dann können diese Ferritinwerte künstlich erhöht sein durch diese Entzündung. Aber dann wissen wir gar nicht, ist das jetzt erhöht und alles ist in Ordnung mit unserem Eisen oder ist das nur erhöht wegen der Entzündung? Das heißt, das kann auch einen Eisenmangel bei einer Entzündung dann maskieren. Das heißt, teilweise ist es auch sinnvoll, dann noch Entzündungen auszuschließen. Das kann man zum Beispiel über den Messwert CRP, also C-reaktives Protein, und kann dann sehen, oh, es liegt auch gleichzeitig noch eine Entzündung vor und das beeinflusst meinen Ferritinwert.
Ja, das klingt auf jeden Fall total spannend und du hast auch schon erwähnt, dass Hämoglobin und Ferritin eben die sind, die am häufigsten angewandt werden. Und da spricht man wahrscheinlich am besten mit seinem Arzt oder Therapeuten, was da für einen am ehesten in Frage kommt. Wir haben jetzt viel über Eisenmangel gesprochen und wie ich vielleicht das selber bemerken kann, wie mein Arzt oder Therapeut das messen kann. Aber wie viel sollte ich denn da so pro Tag aufnehmen?
Genau, es ist jetzt auch nicht jeder von Eisenmangel betroffen. Es gibt auch Menschen, die genug Eisen aufnehmen und manche sogar zu viel. Also deswegen ist es wichtig, da zu wissen, wie viel das ist. Bei Männern ist es generell weniger als bei Frauen. Also laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel müssen Männer am Tag ca. 10 Milligramm aufnehmen. Bei Frauen ist das deutlich mehr wegen der Monatsblutung und da liegt der Bedarf dann bei 15 Milligramm pro Tag. Was jetzt zu beachten ist, bei Frauen nach der Menstruation, also nach der Menopause, da wird das natürlich dann wieder weniger. Aber wenn man jetzt schwanger ist, dann steigt der Bedarf deutlich, deutlich an. Also bis auf die doppelte Menge mit 30 Milligramm. Und da raten dann häufig auch Ärztinnen oder Ärzte zu supplementieren während der Schwangerschaft, weil das eine Menge ist, die kann man über die Nahrung erreichen, aber da muss man schon sehr drauf achten. Und gerade bei Vegetariern und Veganern ist da häufig dann auch eine Supplementation sinnvoll. Bei stillenden Frauen ist das ähnlich. Auch hier brauchen die Frauen noch deutlich mehr Eisen, als wenn sie nur für sich selber sorgen müssen. Und das sind dann circa 20 Milligramm pro Tag. Hier kann man auch noch sagen, das sind jetzt relativ hohe Mengen. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viel wir überhaupt an Eisen pro Tag verlieren, ist das gar nicht mal so viel. Unser Körper ist super im Recycling, sage ich mal. Weil er weiß natürlich, dass dieses Element für uns super wichtig ist und versucht deswegen auch so wenig wie möglich davon auszuscheiden. Es gehen aber dennoch pro Tag so ungefähr, sagt man, 1 Milligramm Eisen über unsere Haut oder auch über unseren Gastrointestinaltrakt verloren. Und bei Frauen kann das noch deutlich mehr sein. Also bei Frauen, die menstruieren, gehen pro Zyklus auch nochmal so 30 bis 60 Milligramm Eisen verloren. Das heißt, sie haben zusätzlich zu diesen 1 Milligramm Eisen pro Tag auch noch so 0,5 bis 1 Milligramm mehr Verlust am Tag. Das klingt jetzt eigentlich gar nicht so viel, also 1 Milligramm oder sagen wir mal 2 Milligramm pro Tag. Und die Empfehlung liegt ja eigentlich deutlich höher mit 10 oder 15 Milligramm Aufnahme pro Tag. Das liegt daran, dass wir leider, wenn wir Eisen zu uns nehmen über die Ernährung, nicht alles davon aufnehmen können, also resorbieren können. Das ist sogar so weit, dass wir bei Getreide und Gemüse, also bei pflanzlichen Quellen häufig nur so 5-10% des enthaltenen Eisens dann wirklich auch aufnehmen können. Und bei Fisch oder bei Fleisch ist das deutlich höher, 15-30%. Bei Soja kann es auch schon so 20% sein. Aber daran sieht man natürlich, dass nicht alles, was wir essen oder was wir aufnehmen, dann auch wirklich im Körper ankommt. Und daraus ergeben sich dann diese erhöhten Empfehlungen von einem Bedarf von 10 Milligramm oder 15 Milligramm bei Frauen pro Tag.
Das ist ja wirklich viel. Also das, selbst wenn man jetzt als Frau nicht schwanger ist und wenn man menstruiert, da der Tagesbedarf auch bei 15 Milligramm liegt, also das ist ja wirklich hoch. Aber du hast ja auch vorhin eben gesagt, dass Frauen dann eben auch viel verlieren in ihrem Zyklus. Und ja, also da kann jeder ja für sich schauen, zu welcher Zielgruppe er gehört und dann mal überlegen auch, nehme ich denn so viel Eisen auf, beziehungsweise vielleicht auch sich mal schlau machen und mal ein bisschen, weil die wenigsten von uns wissen wahrscheinlich, wie viel die Lebensmittel haben. Ich meine, du hast gerade gesagt, dass auch Gemüse oder Getreide etwa dann nur so bei 5-10% vom Körper überhaupt aufgenommen werden können, von dem Eisen. Aber wie sieht es denn generell also mit Lebensmitteln aus? Du hast zwar gesagt, Getreide, Gemüse, auch Fisch. Aber in welchen Lebensmitteln finden wir denn, wenn wir jetzt sagen, wir möchten gerne über die Ernährung ein bisschen mehr Eisen aufnehmen oder vielleicht auch einfach gerne wissen, wo kommt denn besonders viel Eisen vor, damit ich selber mal schauen kann, was esse ich denn davon und ernähre ich mich denn schon gut, sodass mein Körper genug Eisen aufnehmen kann?
Ja, Eisen finden wir in vielen Lebensmitteln, in pflanzlichen als auch in tierischen. Hier ja, sind vor allem tierische die bessere Quelle wegen der besseren Bioverfügbarkeit. Dazu zählen vor allem Leber, das isst jetzt vielleicht nicht jeder so gerne, aber auch in anderem Fleisch ist viel Eisen enthalten, also zum Beispiel in Schweinefleisch, Putenfleisch, aber auch in Eiern kann man Eisen finden. Und wenn man jetzt auf pflanzliche Quellen zurückgreifen will oder auch auf eine Kombination, dann findet man vor allem in Hülsenfrüchten, also zum Beispiel in Linsen oder Kichererbsen, in Bohnen viel Eisen, aber auch zum Beispiel in Haferflocken oder auch in Vollkornbrot.
Du hast gerade gesagt, dass tierische Lebensmittel die besseren Quellen sind. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, ob Pflanzen genauso gut sind wie die tierischen Quellen oder was auch da der Unterschied ist. Warum sind die tierischen denn besser?
Bei tierischem Eisen ist es so, dass das in einer anderen Form vorliegt als bei pflanzlichen Quellen. Man spricht hier auch von Hämeisen und Nicht-Hämeisen. Also das in den tierischen Produkten, das ist das Hämeisen und das ist sehr hoch bioverfügbar. Das heißt, es kann vom Körper direkt über einen Transporter aufgenommen werden aus dem Darm. Bei pflanzlichen Quellen ist es aber so, dass es erst umgewandelt werden muss, dieses Nicht-Hämeisen in Hämeisen. Das heißt, ein Enzym, das muss erstmal dieses Element oder dieses Fe3+, sagt man auch dazu, also ein dreiwertig geladenes Eisenion, und das muss erstmal reduziert werden. Das heißt, es muss ein Elektron aufgenommen werden und danach kann es erst vom Körper aufgenommen werden. Das heißt, hier ist ein zusätzlicher Schritt nötig für diese Umwandlung von Nicht-Hämeisen in Hämeisen, was natürlich das Ganze dann ein bisschen erschwert. Aber auch da gibt es ein paar Tricks, sage ich mal, wie man das zumindest ein bisschen verbessern kann.
Vielleicht kannst du uns auch direkt die Tricks nennen, wenn du schon sagst, es gibt welche, weil es gibt bestimmt viele Zuhörer, die eben dann auch vielleicht vegan oder vegetarisch leben und eben keine tierischen Lebensmittel zu sich nehmen möchten. Und für die wäre auf jeden Fall interessant, was man denn dann machen kann, wenn man rein pflanzlich sich ernähren möchte und welche Tricks eben da die Eisenaufnahme vielleicht auch verbessern können.
Ja, zum einen kann man hier beachten, dass Vitamin C hilfreich sein kann. Wenn man jetzt pflanzliches Eisen aufnimmt, kann dieses durch Vitamin C vermehrt in die Form, also in das Hämeisen umgewandelt werden, das dann vom Körper aufgenommen werden kann. Das heißt, Vitamin C kann hier diesen Prozess unterstützen. Und was man auch noch beachten kann, ist, dass man genügend B-Vitamine zu sich nimmt, weil die auch wichtig sind generell für den Eisenstoffwechsel im Körper und für viele Prozesse, die auch damit zusammenhängen. Aber vor allem Vitamin C zu einer Mahlzeit, die Eisen enthält, kann schon einiges bewirken. Was aber vor allem auch wichtig ist zu beachten, ist, wenn man jetzt Eisen aus pflanzlichen Quellen aufnimmt, sind da häufig auch in diesen Gemüsen oder auch in Vollkornprodukten, da sind noch andere Stoffe mit enthalten, wie zum Beispiel Phytate oder Polyphenole. Und diese können die Aufnahme von Eisen hemmen. Das kann man zum Beispiel durch Keimprozesse oder auch durch Fermentation zum Beispiel ein bisschen reduzieren. Aber was man zum Beispiel auch beachten kann, ist, dass wenn man eine eisenreiche Mahlzeit zu sich nimmt, dass man dann nicht nebenbei noch Kaffee oder schwarzen Tee trinkt, weil darin sind auch Stoffe enthalten, wie zum Beispiel Tannine, die die Eisenaufnahme blockieren können. Also es gibt wirklich leider viele Problematiken bei der Eisenaufnahme. Wie gesagt, bei tierischen Produkten ist das wesentlich einfacher. Bei pflanzlichen, ja, müssen wir da wirklich darauf achten, dass wir genug aufnehmen, aber dass auch diese Antinährstoffe oder diese Schwierigkeiten eingegrenzt werden oder wir dadurch wissen, wir müssen mehr aufnehmen oder vielleicht den Kaffee was später trinken. Da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Zum Beispiel auch kalziumhaltige Produkte oder Sojaprodukte. Das sind auch Dinge, die bei der Eisenaufnahme problematisch sein können. Und wie wir auch vorher schon gehört haben, zum Beispiel Entzündungen sind ja auch ein, ich sag mal, Inhibitor von der Eisenverteilung und Eisenaufnahme im Körper.
Okay, also muss ich wirklich viel beachten, wenn ich Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln zu mir nehmen möchte. Und ja, das ist vielleicht für viele auch interessant zu wissen. Und man kann jetzt vielleicht mal darauf achten, auch, dass ich schaue, wo das eben vorkommt und dass ich darauf achte, dass ich dann eben von dir genannten Sachen beachte oder auch Vitamin C eben zu meiner Mahlzeit nehme und dass das eben dann auch die Eisenaufnahme begünstigt. Es ist ja schon eher schwierig, vor allem wenn man sich eher pflanzlich ernährt, auch genügend Eisen zu sich zu nehmen. Und vor allem gibt es bestimmt auch viele Menschen, die das als sehr anstrengend empfinden, immer auf alles zu achten, die richtigen Lebensmittel dann zu kaufen und dann noch auf die Faktoren zu achten, die vielleicht dann auch noch die Eisenaufnahme hemmen. Du hast vorhin auch schon angesprochen, wenn man in der Schwangerschaft ist oder auch stillt und da eben einen sehr erhöhten Bedarf an Eisen hat, dann kann man ja auch eben supplementieren. Und ich kenne es selber, da gibt es ja auch Eisentabletten oder auch Kapseln, die man wirklich sehr, sehr viel kaufen kann. Aber es gibt ja, das ist ja bei Nahrungsergänzungsmitteln oft so, dass man eben auf bestimmte Sachen achten sollte. Und da würde mich jetzt interessieren, worauf ich denn jetzt achten sollte, wenn ich mir welche kaufen möchte.
Worauf ich da vor allem achten würde, ist die Verträglichkeit des Präparates. Ich weiß nicht, ob du im Bekanntenkreis schon mal jemanden hattest, der Eisen supplementiert hat. Eigentlich ja, haben da alle immer Probleme mit oder es gibt kaum jemanden, der das verträgt. Es ist nämlich so, dass diese häufig eingesetzten Eisenpräparate, die aus Eisensalzen bestehen, zwar hoch bioverfügbar sind, also gut aufnehmbar vom Körper. Das Problem ist nur, dass das Eisen in hohen Mengen so schnell freigesetzt wird, dass dadurch dann oxidativer Stress entsteht, also Entzündungen im schlimmsten Fall verschlimmert werden und auch gleichzeitig starke Nebenwirkungen auftreten können, wie zum Beispiel Verstopfung, Durchfall, Erbrechen etc. Und das Traurige daran ist, dass dann viele Menschen die Therapie abbrechen. Und bei Eisen ist das wirklich ein Problem mit diesen Nebenwirkungen. Und wenn dann der Eisenmangel nicht behoben wird, haben wir natürlich nichts gewonnen oder das ist sehr dramatisch. Deswegen sollte man auf jeden Fall auf eine gute Verträglichkeit des Präparates achten, dass auf jeden Fall mittlerweile elegantere Lösungen gibt als nur dieses pure Eisensalz. Man sollte natürlich auch darauf achten, dass das Ganze sinnvoll dosiert ist, je nach Bedarf und auch je nach Mangelsituation. Und eben auch, um diese Nebenwirkungen einzugrenzen, sollte man darauf achten, inwieweit und wie schnell das Eisen freigesetzt wird.
Ja, das habe ich tatsächlich auch schon öfters gehört, dass Eisenpräparate eben nicht so gut vertragen werden. Und ich schätze auch, dass viele dann eben in Drogeriemärkte gehen und das dann eben dann auch vielleicht nicht funktioniert. Und deswegen finde ich es total wichtig, eben dann auch zu wissen, worauf ich achten sollte, dass ich dann eben schaue, dass ich mir mein eigenes Eisenpräparat, wenn ich jetzt schon eins habe, angucke, wie ich selber damit zurechtkomme und was das eben für ein Präparat ist. Und wenn ich noch keins habe, dass ich dann auch genau darauf schaue, was ich für eins brauche oder was für eins dann auch eben ein gutes Produkt ist. Und da haben wir ja von Tissot auch ein Produkt, und zwar das Proferraferment. Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen genauer erklären.
Das Proferraferment, genau, das ist ganz neu bei uns bei Tissot. Das ist ein Eisensulfat, also auch ein Eisensalz. Jedoch ist das hier ein bisschen anders hergestellt. Und zwar ist dieses Eisensalz gebunden in einem bestimmten Pilz. Der nennt sich auch Koji-Pilz oder Aspergillus oryzae. Und das Ganze wird so hergestellt, dass man Reis nimmt und Eisensulfat hinzufügt. Und dann wird das Ganze mit diesem Pilz fermentiert. Dabei wird dann dieses Eisensulfat in das Innere des Pilzes eingebaut. Daraus ergeben sich dann auch bestimmte Vorteile dieses Produktes, weil das Eisen in den Pilz eingebaut ist, sorgt das gleichzeitig auch für eine hohe Verträglichkeit beim Verzehr, weil dieses Eisen dann nicht auf einen Schlag im Darm ankommt und freigesetzt wird, sondern ganz allmählich freigesetzt wird. Und durch diese verzögerte Freisetzung haben wir dann weniger Nebenwirkungen. Das konnte in verschiedenen Humanstudien auch gezeigt werden, als bei herkömmlichen Eisenprodukten. Wichtig ist natürlich trotzdem, dass das Ganze auch hochbio verfügbar ist. Das ist auch hier gegeben, vergleichbar mit den Standardsupplementen. Und wichtig ist auch hier, wir vermeiden bei diesem Produkt oxidativen Stress. Wie ich habe schon gesagt, bei einer Standardtherapie wird schnell Eisen freigesetzt und dadurch kann dann die Eisenbindungskapazität von dem Transferrin, also wir erinnern uns an diesen Transporter, überschreiten und das freie Eisen im Körper kann dann zu oxidativem Stress führen. Und das passiert eben bei diesem Produkt dann weniger, weil es langsamer freigesetzt wird. Das Ganze konnte auch gezeigt werden, dass das auch bei langjähriger Anwendung weniger Nebenwirkungen hat als die Standardtherapie und auch sicher ist. Wir haben außerdem Vitamin C und verschiedene B-Vitamine enthalten. Wie wir eben schon gelernt haben, können diese Vitamine auch noch den Eisenstoffwechsel unterstützen oder einem Eisenmangel vorbeugen. Und was ich an dieser Stelle auch noch erwähnen möchte, ist, dass man dieses Produkt auch noch wunderbar kombinieren kann mit einem anderen Produkt von uns. Und das ist das Prolactiferin Immun. Das kennt vielleicht der eine oder andere schon von unseren Zuhörern als Immunprodukt, wie der Name schon sagt. Aber Lactiferin kann Eisen binden. Das heißt, dieses Produkt enthält Lactiferin und in Studien konnte gezeigt werden, dass Lactiferin bei Eisenmangel und Eisenmangelanämie bei Frauen, aber insbesondere auch bei schwangeren Frauen oder Personen mit Eisenmangelanämie aufgrund einer Entzündung, die Eisenwerte extrem verbessern konnte. Und zwar besser, also effektiver und mit weniger Nebenwirkungen als Eisensulfate. Und gerade bei Entzündungen haben wir ja gelernt, dass dieser Mechanismus mit Hepcidin, also die Eisenverteilung im Körper, beeinträchtigen kann. Das heißt, hier ist es sehr wichtig, gerade bei einer chronisch stillen Entzündung dem entgegenzuwirken, das zu verhindern. Und da kann Lactiferin dann auch sehr sinnvoll sein. Das heißt, bei einem erhöhten Eisenbedarf oder wenn man Eisen supplementieren möchte, dann könnte man auch darüber nachdenken, Proferrafament mit Prolactiferin Immun zu kombinieren.
Ja, vielen Dank für deine Vorstellung unserer beiden Produkte. Und genau wie du auch schon gesagt hast, kennen bestimmt einige unserer Zuhörer unser Prolactiferin Immun aus unserem Podcast. Da haben wir auch über das Immunsystem und über Lactiferin und über unser Produkt gesprochen. Und wer da Interesse hat, sich das nochmal genauer anzuhören, kann da auf jeden Fall nochmal reinhören. Und du hast mir und unseren Zuhörern viel über das Thema Eisen erklärt und viele neue Aspekte auch vorgestellt. Von daher würde ich mich bei dir bedanken für dein tolles Wissen über das Thema Eisen und wünsche dir einen wundervollen Tag noch und sage dann bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Leonie. Es hat mir auch Spaß gemacht und ich freue mich auch schon auf den nächsten Podcast.
Dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.
Bis bald, tschüss.
Ich hoffe, diese 11. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.